Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste.
Wer unsere Lieblingssportart im österreichischen Fernsehen verfolgt, kennt seine Live-Kommentare im Verbund mit großartigen Ex-Athleten und Experten wie Armin Kogler, Martin Koch und natürlich Andreas Goldberger, auch ein Freund der Flugshow. Seit inzwischen 22 Jahren ist er die ORF-Stimme des Skispringens und heute zu Gast in der Flugshow. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Michael Roscher, herzlich willkommen.
Servus, danke für die Einladung.
Herzlich gerne. Nennt dich denn überhaupt noch jemand Michael oder bist du für alle sowieso nur der Michi?
Ja, also Michael ist so die offizielle Schreibweise, würde ich mal sagen. Normalerweise, wenn ich mit Michael angesprochen wäre, reagiert der Michi nicht. Also ich war immer der Michi, ich bin der Michi und sagen eigentlich auch bei uns auf Sendung alle Michi Roscher zu mir. Ja, von Kindheit an so gewohnt.
Die Frage rührt natürlich daher, dass ich mir das fast schon gedacht habe, dass das so ist. wie so oft mit Leuten, die einen Spitznamen verpasst bekommen.
Du bist ja gut vorbereitet, ne?
Das sowieso, ja. Ich so ein bisschen beneide ich euch dafür, weil mein Name ist so kurz, mir braucht man keinen Spitznamen geben. Deswegen, ich höre auf meinen Namen. Das ist ein großer Unterschied. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass du da bist, weil du mir, als wir uns in Predazzo darüber unterhalten haben, dass wir uns mal verabreden auf eine Sendung, gesagt hast, du bist kein Podcast-Konsument. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass du jetzt hier in einem Podcast zu Gast bist. Wie ist es denn für dich, jetzt mal auf der anderen Seite zu sein? Normalerweise bist du ja Reporter, Interviewer, stellst die Fragen, jetzt wirst du selber ausgefragt. Ist das ungewohnt für dich?
Frag mich das am Ende nochmal, wie es war. Nein. Ja, ungewohnt. Das stimmt tatsächlich. Normalerweise bin ich ja der, der Zeit hat, sich Fragen zu überlegen, sich vorzubereiten, die Fragen dann zu stellen und dann muss man nur mehr auf die Antworten reagieren. In dieser aus meiner Sicht angenehmen und gewohnten Situation oder Position bist jetzt du. Ja. Aber ich freue mich drauf und ich lasse mich gern darauf ein, weil wir plaudern ja über eine wunderschöne Sache, eine wunderschöne Sportart auf dieser Welt.
Das ist so, auf jeden Fall. Und du machst das Ganze ja jetzt schon eine Zeit lang, habe ich nachgelesen. Logischerweise, ich bin 2-3 Jährchen jünger als du, deswegen musste ich natürlich genauer recherchieren.
Maximal.
Ja, aufgerundet, glaube ich, ja. Seit 2003 machst du das jetzt schon. Eigentlich eine wahnsinnig lange Zeit, wenn man sich das jetzt mal so vor Augen führt. Musst du dich selber manchmal noch kneifen, dass es jetzt schon so lange geht?
Nein, also kneifen muss ich mich nicht. Das ist jetzt ja nichts, was ich sage, dass mich das in irgendeiner Art und Weise überwältigt oder dass man davon träumt. Das ist einfach ein wunderschöner Job, den ich seit 23 Jahren machen darf. Also genau genommen beim Skispringen bin ich seit 2001, aber mit dem Kommentieren begonnen habe ich 2002 im Studio und 2003 war dann mein erstes Auswärts-Skispringen, bei dem ich tatsächlich auch dabei sein dürfte, eine fürchterliche Erfahrung. Damals mit meinem damaligen Chef, da habe ich in der Pause, also nach dem ersten Durchgang, so einen richtigen Zusammenschiss am Telefon bekommen. Glaube aber im Nachhinein, das war damals eben, ja, wie gesagt, ist 22 Jahre her, noch ein sehr strenger Chef mit eher antiquierten Methoden, seine Mitarbeiter zu erziehen, um das mal so zu sagen. Also ich glaube, dass dieser Zusammenschiss System gehabt hat. Hat allerdings damals nicht funktioniert, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich habe da meine Dateien mit den Informationen, die sind sortiert in einer schönen Excel-Liste. Nach dem ersten Durchgang reihe ich mir in der Pause das um. Wenn ich nicht auf Sendung bin, habe dann im zweiten Durchgang wieder meine neuen Springer in der richtigen Reihenfolge. Beieinander hat natürlich in dem Fall nicht funktioniert, weil ich mir 15 Minuten lang die etwas lautere Stimme meines Chefs anhören musste. Aber war ein Beitrag zum Thema Spontanität und ist dann im Endeffekt auch gelungen.
Irgendwo hat dich der Anschiss ja auch dorthin geführt, wo du jetzt bist, kann man ja sagen. Also
aber war ein wichtiger Teil. Ja, man lernt ja von vielem, wie man dann sagt im Nachhinein.
Aber was genau hat ihm dann da nicht gepasst? Also kannst du das aus heutiger Sicht nachvollziehen?
Ach, das ist ja der Grund, warum ich sage, dass das wahrscheinlich, ich will da niemandem irgendwas unterstellen, ein systemischer Zusammenschieß war, denn es ging schon um die allgemeinen Dinge des Kommentierens. Also ich habe ihm damals, oder so hat er mir das zumindest kommuniziert, zu viel geschwafelt, war zu emotional, war ein Chef, der halt einfach Wert darauf gelegt hat, dass wir wirklich also Journalisten sind und auch im Kommentar das Journalistische über das Unterhaltende zu stellen ist. Das ist eine Philosophie, über die gerade bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vielleicht auch in Deutschland, immer wieder diskutiert wird, die aber natürlich auch für Diskussionen unter den Seherinnen und Sehern sorgt, und das ist wahrscheinlich gut so. Ja, das ist wahrscheinlich gut so. Und das war wahrscheinlich irgendwie so eine Erinnerung daran. Michi, du darfst das jetzt machen. Ich weiß, du willst das machen, aber ich habe dich schon unter meinen Fittichen. Also dieser Fingerzeig dürfte das damals am Beginn gewesen sein.
Verstehe, okay. Aber es entbehrt ja nicht einer gewissen Logik, dass du seiner Meinung nach irgendwo zu unter haltend tätig warst, denn bevor du zum Sport gekommen bist, warst du ja Unterhaltungsmoderator. Schreib zumindest dein Arbeitgeber. Was genau hast du vorher gemacht, bevor du zum Sport gekommen bist?
Also begonnen habe ich tatsächlich 1992, also vor unfassbar langer Zeit eigentlich. Das war auch das Jahr meiner Matura, also Abitur in Österreich. Und mein Vater ist damals zu mir gekommen und hat gemeint, ja, ich beginne jetzt zum Studieren. Hat wahrscheinlich geglaubt, ich bin damit nicht ausgelastet, womit auch recht gehabt hat, und ist mit einem Zeitungsartikel dahergekommen und hat gesagt, schau, Radio Niederösterreich sucht Nachwuchsmoderatoren. Radio Niederösterreich, zur Erklärung, ist einer der Regionalsender des ORF. Also der ORF hat ja 9 Landesstudios. In jedem Bundesland gibt es auch ein Regionalstudio. Da wird Fernsehen gemacht, eine halbstündige regionale Informationssendung pro Tag und ein paar Sonderprojekte und ein Vollzeit-Radioprogramm. Dieses Radioprogramm in den Bundesländern in Österreich ist nach wie vor etwas, wie soll man sagen, volkstümlicher gehalten als die Hauptprogramme wie Ö3 zum Beispiel. Der Sender ist auf jüngeres Publikum ausgerichtet. Die Regionalsender sind eher auf die ja, ältere Publikumsschicht ausgerichtet, waren es damals noch viel, viel, viel stärker als heute. Demzufolge ist auch die Musikfarbe dort eher so Schlager, volkstümliche Musik, Evergreens damals noch sehr viel dabei gewesen. Ja, mir hat das trotzdem getaugt, der Gedanke, Radiomoderator zu werden, und habe mich dort einfach einmal beworben. Da musste man nur einen Lebenslauf und ein 5-minütiges Probestück abgeben, aufgenommen damals auf Kassette. Ja, Kassette. Weißt du noch, was Kassette ist?
Ja, ich bin Jahrgang 95, das ist nicht so weit weg von mir,
Ja, als Baby hat man dann die Bandeln aus der Kassette dann so schön herausziehen können und damit spielen. Das war wunderbar. Also ich habe das auf jeden Fall. Ja.
Das war der Moment, wo der Bleistift zu seiner eigentlichen Bestimmung gekommen ist, ja.
Genau, die eigentliche Bestimmung des Bleistifts ist in den beiden Löchern mit diesen Zahnhäkchen dran in den Kassetten gewesen. Jedenfalls habe ich das hingeschickt und zu meiner Überraschung bin ich dann tatsächlich eingeladen worden zu Studiotests ins Landesstudio, damals noch in der Argentinierstraße in Wien. Also Wien liegt ja mittendrin in Niederösterreich. Ich bin Niederösterreicher. Und das Landesstudio Niederösterreich war eben damals im Funkhaus noch angesiedelt, wo auch Ö1, Ö3, also die großen überregionalen Sender und so weiter drinnen waren. Und ich bin dann dorthin gekommen zu Tests, und dann ist da plötzlich hinter einer Glaswand, ich auf der einen Seite, ein Tontechniker und eine, ich glaube, es war 4- oder 6-köpfige Jury auf der anderen Seite gesessen. Man hat mir einen Sendeablauf gegeben und ich musste einen Teil einer Sendung anhand dieses Sendeablaufes durchmoderieren ohne Vorbereitung. Also ich wusste, was für Lieder kommen, ich wusste, was als nächstes für ein Programmpunkt kommt. Also da war Nachrichten lesen dabei und was weiß ich was alles. Und ich habe halt ganz einfach gemacht, wie ich geglaubt habe, und war dann tatsächlich unter den besten 5 laut dieser Jury. Und diese besten 5, ich glaube, es waren 5, sind dann eingeladen worden, eine Sendung tatsächlich live zu moderieren auf Radio Niederösterreich, und dann durfte das Publikum voten. Und das war jetzt der entscheidende Punkt, weil bis jetzt hat man ja Glück haben können, oder man hat, wir wissen das ja alles, Stimmen sind jemandem sympathisch oder auch nicht sympathisch. Sportreporter sind das Polarisierendste überhaupt auf dieser Welt, glaube ich, oder habe ich zumindest manchmal das Gefühl. Aber das Publikum ist ja auch in seiner Masse relativ objektiv. Und die durften dann abstimmen, welcher dieser ja, Bewerber oder dieser Moderatoren und Moderatorinnen, die da dabei waren, die das eben werden wollten, gefällt dem Publikum am besten. Und da sind dann zwei übrig geblieben. Der Karl Trabüchler war das, der ist heute Unterhaltungschef oder Programmchef bei Radio Niederösterreich, ist also dort geblieben. Und der zweite war ich. Und so hat es begonnen, als Unterhaltungsmoderator im Radio.
Und dann hast du dann anschließend diese Sendung moderiert, bevor du dann Anfang des neuen Jahrzehnts rüber quasi in die große Redaktion gewechselt bist, sozusagen.
Nein, da war noch ein bisschen was dazwischen. Also ich habe dann tatsächlich 2 Jahre lang den blau-gelben Morgenwecker moderiert. Allerdings nicht durchgehend, sondern so einmal in der Woche. Und das blau-gelbe Wunschkonzert, das ist eine Sendung, die mit einem Schmunzeln und einem Augenzwinkern langläufig als so eine Erbschleichersendung bezeichnet wird. Also die Tante Mitzi wünscht sich für ihre Cousine, die Susi, die Zillertaler Schürzenjäger und ähnliches. Also so in dieser Art und Weise ist das abgegangen. Dann hat es noch eine Sendung gegeben, die ich wirklich sehr, sehr gerne moderiert habe. Das war Eile mit Weile, hat die geheißen. Die war so konzipiert als Freitag später Nachmittag mit dem Auto nach Hause Fahrberieselungssendung. Das Schöne an dieser Sendung war, die hat gedauert 1 Stunde und man durfte die Musik selbst programmieren. Bei den anderen Sendungen ist es so, dass es damals noch eigene Musikredakteurinnen und Redakteure die Musik programmiert haben. Das heißt, ich habe dann die Liste bekommen, welche Musik gekommen ist. Bei dieser Sendung durfte ich meine Stunde selbst gestalten. Und das war eigentlich immer eine sehr, sehr, sehr schöne Aufgabe, die mir viel Freude bereitet hat damals. Ja, und nach diesen 2 Jahren, immer begleitet noch mit Studium, habe ich dann beschlossen, eigentlich ist es mit dem Studieren jetzt nicht mehr so das, was ich so hundertprozentig machen will, weil ich habe mir jetzt wirklich alle Seminare und alle Vorlesungen und alle Übungen herausgepickt, die mich interessiert haben und von denen ich damals der vollsten Überzeugung war, dass sie auch meiner beruflichen Laufbahn einen Kick geben könnten, mir was bringen könnten. Das war auch dann tatsächlich so, vieles dabei gewesen, dramaturgisch, wahrnehmungspsychologisch, kommunikationspsychologisch und so weiter und so fort. Aber ich wollte einfach nicht mehr studieren, ich wollte arbeiten. Und habe dann gesagt zu meinem Chef, ich würde gerne Journalist werden. Was können wir machen? Und nachdem im Landesstudio ja sowohl mit Radio als auch mit Fernsehen gearbeitet wird, ist das eine wirklich interessante aktuelle Redaktion, also die Nachrichten. Man arbeitet dort für das Landesstudio, für die lokalen Nachrichten, aber auch für die überregionalen Nachrichten. Also das Landesstudio liefert ja zu für Ö3, für Ö1 und so weiter. Und das gleiche auch im Fernsehen, für die Zeit im Bild und nicht nur die regionale Fernsehsendung. Und er hat mir dann angeboten, ein Volontariat zu machen. Das war 1 Jahr lang Learning by Doing und Theorie. Da gibt es eine wirklich sehr, sehr gute, oder gab es damals eine sehr, sehr gute einjährige Journalistenausbildung im ORF mit einer Woche pro Monat intensives Praxistraining mit den absoluten Expertinnen und Experten des Hauses, und die restlichen 3 Wochen hat es geheißen, arbeiten im Landesstudio. Und das habe ich gemacht. Dann war ich dort fertig. Dann durfte ich endlich freier Mitarbeiter sein und war dann längere Zeit beim aktuellen Dienst, bis wir dann einen Direktoren- bzw. Direktorinnenwechsel gehabt haben. Also eine Dame, spätere Generaldirektorin, Frau Dr. Lindner, ist Chefin im Landesstudio geworden. Und die wollte dann den Sport und den aktuellen Dienst, der bis zu diesem Zeitpunkt waren die beiden verheiratet miteinander. Also die Leute, die Sport gemacht haben, haben auch Information gemacht, und die Information gemacht haben, haben auch Sport gemacht. Es ist wirklich so miteinander gelaufen, und die wollte das trennen. und hat gesagt, so, und wir gründen jetzt wirklich unsere eigene Sportredaktion mit einem eigenen Chef, haben da aus dem ORF-Zentrum in Wien dann einen großartigen Chef bekommen, den Wolfram Birchner, damals auch schon ein bekannter Moderator gewesen, der hat viele, viele Fernsehsendungen moderiert, war immer sportinteressiert, ist unser Sportchef geworden. Und ich habe mich entschieden, in die Sportredaktion zu gehen. Und über diese Arbeit und eben auch Zulieferung und Aushilfen und so weiter, die Zusammenarbeit mit dem Zentrum, bin ich dann 2001 zum Sport ins ORF-Zentrum gekommen. So, lange Geschichte, jetzt darfst du wieder reden.
Na total, aber ich finde das total faszinierend, weil ich durchaus Dinge wiedererkenne, wo ich mir jetzt so vorstellen könnte, einerseits, du musstest dir Gott sei Dank nie die Frage stellen, was du eigentlich werden möchtest, und zum anderen kann man ja sagen, gleichzeitig dadurch hast du ja auch sozusagen deinen Traumjob erlangt, oder übertreibe ich damit jetzt?
Nein, damit übertreibst du nicht. Es gibt tatsächlich von mir, von dir wahrscheinlich auch, da sind wir wieder beim Thema Kassetten, Kindheitsaufnahmen, wo ich gemeinsam mit einem Freund Skirennen kommentiere, so mit hoher Stimme, vorm Stimmbruch und so weiter. Und das Lustige daran ist, dieser Kindheitsfreund, der arbeitet jetzt auch beim ORF, ist Cutter, schneidet also Beiträge fürs Fernsehen und mit dem darf ich nach wie vor hin und wieder zusammenarbeiten. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Sache. Aber natürlich macht man sich viele Gedanken, was man mal tun will in Zukunft. Und dieser Gedanke, Reporter oder Sportreporter zu werden, der war tatsächlich schon als Kind mal da. Allerdings hat dieses Vertrauen oder dieser Glaube völlig gefehlt, das auch tatsächlich erreichen zu können. Also als Kind war es für mich eigentlich nicht vorstellbar, dass ich derjenige tatsächlich mal sein könnte, der im Fernsehen Sport kommentiert. Also
Okay.
man soll nie sagen, es gibt nichts, was man nicht erreichen kann. Man braucht ein bisschen Glück, man braucht ein bisschen Schicksal, aber der Wille hilft schon auch immens.
Absolut, das ist die Basis für alles, hat mir mal ein erfahrener Kollege gesagt. Also so ohne den wird es schwierig. Wenn man das nicht will, dann sollte man lieber was anderes machen. Ja. Das sind jetzt ja, über 30 Berufsjahre, die du schon auf dem Buckel hast. Man mag es kaum glauben. Es ist viel auf der Welt passiert, aber natürlich auch in der Branche. Wie hast du das jetzt in der Zwischenzeit wahrgenommen? Wie hat sich deine alltägliche Arbeit so verändert im Laufe der Zeit?
Wie hat sich meine tägliche Arbeit im Laufe der Zeit verändert? Jetzt speziell auf das Skispringen bezogen, meinst
Genau, wenn wir mal dabei bleiben wollen, ja.
du? Also eine unglaubliche Hilfe sind natürlich die Windmonitore, als die dann etabliert worden sind, als Hilfsmittel auch für die Kommentatorinnen und Kommentatoren. Der Wind war immer schon ein Thema, klarerweise beim Skispringen, ist aber durch die Wind- und Geht-Regel, die ja Walter Hofer etabliert hat, auch im Laufe meiner Berufslaufbahn, natürlich noch zu einem größeren Bestandteil geworden. Jetzt auch der Berichterstattung über das Skispringen. Und ja, die Tatsache, dass unsere Kommentatorinfrastruktur eben auch um diese Windmonitore erweitert worden ist, wo wir ganz genau sehen, wie stark ist der Wind, aus welcher Richtung kommt der Wind, ist der Wind innerhalb dieses berühmten Korridors, also des Bereichs, in dem er sein darf, darf der Springer jetzt runterfahren oder nicht, wenn er runterfährt, bei welchen Bedingungen wird er jetzt tatsächlich springen. Also das macht einfach den Sprung an sich viel interessanter und beredbarer. Früher hat man halt drüber geredet, war er kurz, war er weit, hat man irgendwas Offensichtliches gesehen, also ist er wirklich 10 Meter nach dem Schanzentisch in die Luft getreten oder hinten nachgehangen wie ein Christbaum. Das geht heuer schon viel, viel detaillierter und das fachliche des Skispringens ist dadurch viel mehr ins Zentrum gerückt. Was hat sich sonst geändert? Ja, das Reisen ist, finde ich, viel anstrengender geworden. Also diese teilweise wirklich mühsamen Kontrollen auf den Flughäfen. Vielleicht empfinde ich es auch einfach nur als anstrengender als früher. Aber das ist eigentlich das, was dann tatsächlich zehrt, wenn die Saison länger wird. Es ist nicht das Fahren von Schanze zu Schanze, das macht eigentlich nach wie vor genauso viel Freude wie am Beginn. Im Gegenteil, das ist sogar leichter, weil man viele Dinge schon kennt, die man am Anfang erst entdecken hat müssen. Wo ist die Akkreditierung in Lillehammer? Wo muss ich dorthin? Wie sind die Wege? Wie komme ich von welchem Hotel am besten zur Schanze und so weiter? Das weiß man dann alles schon, wenn man ein paar Mal dort gewesen ist. Aber das Reisen, das Herumschleppen vom Gepäck, das Warten am Flughafen, die Verspätungen, das Umdisponieren, diese Rahmenbedingungen, dieses Abwägen des Handgepäcks, die ständigen Kontrollen von deinem technischen Equipment, das du mit hast und so weiter. Das nervt oft und das ist wichtig, ist überhaupt keine Frage. Also ich verstehe die Wichtigkeit dahinter, aber jetzt ganz subjektiv aus meiner Sicht des Vielreisenden mit technischem Gepäck. Das ist schon anstrengender geworden.
Ist ja dann in dem Fall Fluch und Segen zugleich, weil ihr habt das Privileg, vor Ort sein zu dürfen. Es gibt ja auch genügend Kolleginnen und Kollegen, die zwar fürs Fernsehen tätig sind, aber dann eben im Studio sind. Und ihr seid eben noch so nah dran, müsst aber dafür diese Entbehrungen auf euch nehmen.
Ja, das mache ich aber gern. Ich bin ein unglaublicher Kämpfer für das Vor-Ort-Sein von Journalistinnen und Journalisten, gerade im Sport. Wir bekommen immer mehr von den veranstaltenden Organisationen Produkte präsentiert, die fix und fertig sind, die übernommen werden, die wir aber transportieren müssen. Und ich denke da jetzt nicht nur ans Skispringen, also da denke ich vor allem jetzt an FIFA-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, denke an Olympische Spiele, natürlich auch das Skispringen. Es ist ja nicht so, dass jede Fernsehstation produziert ja nicht sein eigenes Skispringen. Da gibt es ja eine Produktionsfirma, die das produziert, den sogenannten Host Broadcaster, und dann wird dieses Signal in alle Länder, die sich die Rechte dafür kaufen, transportiert. Und da kann man sich hineinhängen in dieses Signal mit seinen eigenen Moderatoren, mit seinen eigenen Kommentatoren, mit seinen eigenen Interviewerinnen und so weiter. Aber das ist ja im Prinzip eine fix und fertige Geschichte, die man hier einfach technisch transportiert. Natürlich ist es billiger und natürlich ist es einfacher zu sagen, wir übernehmen dieses internationale Signal, setzen unsere Leute in unseren eigenen Häusern, also in meinem Fall in Wien, in eine sogenannte Off-Tube hinter ein Mikrofon und lassen ihn von dort das Bild kommentieren, das wir präsentiert bekommen. Das geht, das ist auch billiger und deswegen wird das auch immer öfter gemacht, aber da geht das Herz verloren. Wir sind ja Reporter, Reportere, das kommt ja aus dem Lateinischen, das heißt ja zurücktragen, das heißt ja von dort berichten, wo etwas passiert. Und das kann ich doch nur, wenn ich dort bin und wenn ich mittendrin bin. Ich kann doch das alles, das rundherum nur spüren, wenn ich dort bin. Und das kann ich auch nur dann erzählen, wenn ich es spüre. Oder den Kontakt halten mit den Menschen, die dann tatsächlich dort aktiv sind, die Sportlerinnen, die Sportler, die die Leistung bringen müssen, die Trainer, die Serviceleute. Das fällt ja alles weg. Das wird auf ein Minimum reduziert, auf das, was ich vorher vielleicht telefonisch erledigen kann, wenn ich den einen oder anderen erreiche. Und ich glaube, das ist das, was unsere Berichterstattung ausmacht. Dieses Herz, das unsere Berichterstattung ausmacht, ist das Gefühl, das man vermitteln kann, auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen dabei zu sein, ja, das mitzuerleben. Und das kann ich nur, wenn ich selber dabei bin. Und das ist eigentlich auch unser Job. Und deswegen ist es so wichtig. Und ja, und deswegen nehme ich das auch gerne in Kauf, dass ich meine Zahnbürste und ähnliches jedes Mal auspacken muss.
Da hast du jetzt eine zentrale Frage von mir quasi schon mitbeantwortet, weil ich dich nämlich natürlich auch gefragt hätte, was für dich, sowohl für deine persönliche Arbeit als auch für das, was ihr transportieren wollt, besonders wichtig ist. Das hast du jetzt wunderbar schon vorweggenommen. Deswegen würde ich dann noch einen Schritt weitergehen und dich fragen, wie genau bereitest du dich dann auf Übertragungen vor? Gibt es dann vielleicht noch einen Unterschied, ob du jetzt, wie jetzt gerade in der Sommersaison noch bist? Und du dementsprechend vielleicht sogar mehr Zeit hast als während des Winters, wo du eben so viel unterwegs bist.
Du meinst bei den Sommer-Grand-Prix, wenn wir Sommer-Grand-Prix übertragen, ob ich mich da anders vorbereite als im Winter?
Zum Beispiel, oder auch, ob du jetzt in der Vorbereitung andere Schwerpunkte legst, als wenn jetzt während der Wintersaison weniger Zeit ist, einfach grundsätzlich.
Nein, nein, nein. Also ich würde sagen, die Basis meiner Vorbereitung ist eine Excel-Liste. Die beginnt überraschenderweise im Jahr 2001. Und in dieser Excel-Liste habe ich alle Springer und Springerinnen, also für die Damen gibt es eine eigene Liste drinnen, die mir seit Beginn untergekommen sind. Also jeder oder jede, die irgendwann mal in dieser Zeit auch an einer Qualifikation teilgenommen hat, wo ich dabei war, steht da in dieser Excel-Liste drinnen. Und so habe ich eine wirklich lückenlose Datei, auch von Ergebnissen von allen Weltcupspringen, von allen Skiflugweltmeisterschaften, nordischen Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, von allen Athletinnen und Athleten, die es gibt. Und diese Excel-Liste, die kann ich mir halt so herrichten, wie ich es brauche. Da habe ich dann zum Beispiel, wenn ich, sagen wir, in Willingen bin, richte ich mir her die letzten 10 Jahre, die letzten 10 Ergebnisse von Willingen. Dann sehe ich genau in einer Spalte, aha, okay, Kamil Stoch, der war in den letzten 10 Jahren einmal am Podest, dreimal Top Ten, sehe das sind genau die Ergebnisse von mir, habe in der persönlichen Spalte ein paar Anmerkungen von Dingen, die man halt irgendwann einmal in Erfahrung bringt oder selber aus den Gesprächen mit den Athletinnen oder so mitnimmt. Statistische Daten und ein paar persönliche Daten. Da kann ich mir dann auch die Startnummern eintragen und wer mit Excel arbeitet, weiß das, dass man mit diesen Nummern dann sehr schnell und sehr, sehr einfach eine Reihung machen kann und habe dann eben alle Springerinnen oder Springer dann auch sehr schnell in der richtigen Reihenfolge. Das ist so die Basis. Das ist aber mehr oder weniger eigentlich nur eine Sicherheit, ein Backup. Das ist etwas, das man dann braucht oder dann abruft, wenn es wirklich jetzt einmal angesagt ist. Also ich versuche zumindest zu vermeiden, dass ich die Zuschauerinnen und Zuschauer mit zu viel Statistik überschwemme, für die sie sich jetzt eigentlich gar nicht interessieren, weil sie sich mehr für die Spannung vom Bewerb und so weiter interessieren. Aber manchmal ist es doch einfach relevant, dass man zum Beispiel sagt, gut, das war jetzt schon dem seine oder ihre 10. Olympiamedaille oder der, keine Ahnung, 100. Flug über 200 Meter. Da gibt es auch eigene Statistiken. Gibt es bei uns im ORF sogar einen eigenen Mitarbeiter, den Gary Lipp, der sich um solche Sachen kümmert. Wahnsinnig interessant. Aber ich glaube, das gehört gezielt eingesetzt und das gehört nicht inflationär eingesetzt. Und deswegen ist der wichtigste Bereich eigentlich meiner Arbeit das Dabeisein. Also ich empfinde es als unglaublichen Vorteil, auch für die Arbeit und für das Produkt den ganzen Winter über regelmäßig mit dabei zu sein, den Kontakt mit allen Menschen des Skispringens ständig zu haben, sich austauschen zu können, so auch immer am Ball zu bleiben, auch mit der FIS, mit dem Sandro Bertile funktioniert das wunderbar. Das ist in meinen Augen ein großartiger Renndirektor, der sehr offen ist, um auch Dinge mit ihm zu besprechen, die jetzt nicht unbedingt in meinem Aufgabenbereich liegen. Aber seine Meinung darf man da schon hin und wieder mal abgeben. Und ja, deswegen ist dieses Mitleben, dieses Mitdabeisein, glaube ich, der wichtigste Teil auch der Vorbereitung.
Das kann ich als jemand, der in der Saison vielleicht 4, 5 Mal vor Ort ist, absolut so unterschreiben. Also da nehme ich auch immer wahnsinnig viel mit. Gleichwohl natürlich auch diese Reisestrapazen, die du so geschildert hast, die kann ich natürlich auch nachvollziehen. Aber im Großen und Ganzen bringt es einem mehr, als dass es einen belastet. Deswegen macht man es ja dann schlussendlich auch so gerne. Wenn wir jetzt mal während der Saison quasi geistig unterwegs sind und das Springen, so wie es Skisprung typisch ist, am späten Nachmittag stattfindet, sagen wir mal 16 Uhr oder so. Wie sieht dann für dich so ein Wettkampftag aus von morgens bis abends? Wie läuft das ab bei dir?
Also Qualifikationstag, tatsächlicher Bewerbstag oder schon der Tag davor mit Training oder Anreisetag, Abreisetag, da gibt's so viel, Luis.
Dann bleiben wir mal bei einem stinknormalen Samstag Einzelspringen in, weiß ich nicht, Zakopane, meinetwegen.
In Zakopane. Gut, Zakopane ist ein schönes Beispiel, denn in Zakopane gibt's in der Regel die Möglichkeit noch am Vormittag auch mal einen kleinen Spaziergang zu machen, weil in Zakopane im Moment zumindest noch nur die Herren antreten, das Programm nicht so dicht ist, keine anderen Sportarten mit dabei sind. Wir berichten ja auch über die nordische Kombination oder das Langlaufen. Da gibt es ja viele Destinationen, wo das alles an einem Ort stattfindet. Und da müssen wir natürlich von früh bis spät und so um alle Sportarten kümmern. Zakopane ist da eines der angenehmsten Pflaster, sagen wir es mal so. Erstens einmal kann man ein bisschen länger schlafen, was vielleicht auch nicht so schlecht ist, wenn man zu viel Pierogi am Vorabend gegessen hat, die ja hervorragend schmecken in Polen. Also dann geht man mal frühstücken, sagen wir, wir gehen um 9 frühstücken, Vormittag eine kleine Runde durch die Stadt. Und dann beginnt die Vorbereitungsarbeit. Also dann trudeln die Startnummern, die Startlisten ein. Da setze ich mich dann hin, muss noch gar nicht an der Schanze sein. Das mache ich ganz gerne auch im Hotel, weil es da einfach noch gemütlicher ist und wärmer ist. Und trag mal die Startliste ein. Dann wird das gereiht. Dann komme ich meistens drauf, dass ich die Ergebnisse vom letzten Springen noch gar nicht eingetragen habe. Fange einmal ganz kurz zum Schwitzen an und werde nervös, geht sich das eh noch aus. Dann trage ich das auch noch ein. Ja, dann mache ich mich fertig, ziehe mich an. Ist ja mitunter auch durchaus wichtig, dass man da ordentlich eingepackt ist. Zakopane kann schon einmal so minus 15, minus 16 Grad haben. Geh dann in Zakopane zu Fuß vom Hotel Richtung Schanze. Da ist es jetzt dann schon mittags vorbei oder so knapp nach Mittag. Deswegen zu Fuß, obwohl ich da so 20 Minuten unterwegs bin, weil in Zakopane ganz einfach immer unglaublich viele Menschen unterwegs sind. Also das ist sicher der Ort, wo sich die meisten Fans auch mitten in der Stadt aufhalten. Da kommt man mit dem Auto nicht durch. Das sind 60, 70.000 Polinnen und Polen, die unglaublich begeistert sind, fanatisch sind, wo eine große Straße vom Zentrum von Zakopane direkt zur Schanze hinführt, ist ein ganz toller Blick. Da geht man, was heißt, da geht man, dann lässt man sich von der Menge durchdrängen vom Stadtzentrum bis zur Schanzenanlage hin, kommt an unglaublichen Fressständen vorbei. Ich sage das jetzt liebenswürdig, weil ich das selbst liebe, diese Bratwürste und Koteletts und diese gegrillten Käse, die es dort gibt in Polen. Das darf man schon mal kosten. Das ist eine richtige regionale Spezialität, aber wirklich nur kosten. Wenn man sich ständig davon ernährt, dann verdoppelt man, glaube ich, innerhalb einer Woche sein Körpergewicht. Also das ist gefährlich, vor allem für Menschen, die gerne genießen und gut essen, so wie ich. Aber es ist schön, es ist wirklich schön anzuschauen. Und in dieser Atmosphäre, mit diesem Geruch auch von diesen Grillständen und gibt es ja auch so Glühweinstände und alles Mögliche, lässt man sich dann mit seinem Equipment im Rucksack hinauftreiben bis zur Schanze. Das geht in Zakopane recht unkompliziert mit der Akkreditierung. Die Security schaut zwar sehr streng aus und ganz in Schwarz und mit dicken Stiefeln und so weiter, aber wenn es die Akkreditierung sehen, kommt man sehr unkompliziert überall dorthin, wo man hin will. Dann richte ich mich ein in der Kommentatorkabine und setze mich dann meistens noch ins Pressezentrum. Da gibt es vielleicht die eine oder andere Jause noch oder was zum Trinken. Schau, dass ich mit anderen Journalistinnen und Journalisten spreche, noch aus anderen Ländern. Gehe vielleicht, wenn ich darf, wenn meine Akkreditierung mir das erlaubt, noch in den Servicebereich zu dem einen oder anderen Servicetechniker, mit dem ich noch was plaudern kann. Treffe vielleicht auch noch den einen oder anderen Trainer, um noch ein paar Sachen in Erfahrung zu bringen, die tagesaktuell sind. Parallel dazu suche ich meistens meinen Experten, der zu dem Zeitpunkt irgendwohin verschwunden ist und am Telefon nicht abhebt, weil ich dann nervös wäre, weil wir unseren Aufsager machen müssen oder Melder. Weiß nicht, wie heißt das in Deutschland, wenn man sich zu zweit vor die Kamera stellt und im Bild ist, kurz bevor es
Auch
losgeht?
der
Schalte,
Aufsager.
Schalte, glaube ich,
Ja,
Schalte,
ja.
sagt man. Ja, genau. Finde ich dann meistens noch rechtzeitig. Also der Goldi kommt dann immer noch angesaust mit einem Lächeln. Der Martin ist Martin Koch, einer, der weniger oft abhaut. Schauen wir mal, wie das jetzt mit Michi Heiböck wird, der dazukommt ins Team neu. Da wird jetzt in Hinzenbach der Sommer Grand Prix die ersten Erfahrungen mit ihm bringen. Ja, dann machen wir unsere Begrüßung im Bild und haben es dann meistens recht eilig, dass wir in die Kommentatorkabine kommen und dann geht es eh schon los. Also Probedurchgang schauen wir uns dann aus der Kabine an, damit wir auch den Wind und so weiter im Blickwinkel haben. Und mit dem ersten Durchgang sind wir dann auf Sendung. Ja, der Tag ist natürlich erst vorbei, wenn das Abendessen nach der Übertragung gut geschmeckt hat.
Logisch, eh klar, ja. Das heißt, so Nachmittagswettkämpfe und jetzt auch prinzipiell Stationen, wo ja nur ein Geschlecht begleitet, sind zumeist deutlich angenehmer als jetzt die frühmorgendlichen Skifliegen in Planitza zum Saisonabschluss.
Ja, was heißt angenehmer? Es ist vielleicht einfacher. Es ist einfacher zum Händeln. In
Ja.
Planitza kommt ja zum Saisonschluss vieles zusammen. Da sind ja alle schon viel lockerer drauf. Da ist meistens alles entschieden. Da gibt es rundum Veranstaltungen, bei denen sogar die Springer und die Springerinnen mit dabei sind. Also dieses berühmte Fest im Servicedorf zum Beispiel,
Ja,
wo
ja.
jede Nation dort ihre eigenen kulinarischen Spezialitäten und so weiter dann auch präsentiert. Das ist ja wirklich schon ein Ausklang. Und so ein Ausklang, der kann schon auch mal ein bisschen länger ausklingen. Und wenn du dann um 7 Uhr in der Früh wieder zur Schanze musst, weil die dort sonst die Zugänge zumachen für die Autos, weil einfach so viele Fans dorthin kommen, dann kann es schon sein, dass man sich noch ein bisschen den Schlaf aus den Augen rippeln muss. Ja.
Ja, kann ich nur nachvollziehen, das ist so.
Kennst du? Kennst
Ja,
du, ja.
logisch, dafür bin ich selber, ich weiß nicht, ich war jetzt 8, 9 Mal auch vor Ort, also von daher, die Geschichten kenne ich alle, ja. Du hast Michi Heipe gerade schon erwähnt, ich finde das auch ein spannender Aspekt eurer Arbeit, dass es ja immer wieder den Fall gibt, dass Athleten quasi die Seiten wechseln. Merkst du dann auch was, dass das in eurer persönlichen Beziehungen, wenn man das so nennen will, dass sich dann was verändert, dass die vielleicht offener werden und so Dinge verraten, die sie während ihrer aktiven Laufbahn vielleicht nicht erzählt haben? Oder wie verändert sich euer Verhältnis dann?
Das waren jetzt zwei Fragen auf einmal. Die erste Frage, inwiefern sich unser persönliches Verhältnis ändert, das kann ich ganz einfach anhand der Beispiele Armin Kogler, Andy Goldberger und Martin Koch erklären. Da ist es bei allen dreien so, dass sich aus dieser beruflichen Beziehung, die man miteinander hat und diesem ständigen Unterwegssein und auch länger miteinander unterwegs sein, eigentlich mit allen dreien eine Freundschaft entwickelt hat. Also etwas, das jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat ist, die man mehr oder weniger pflegt. Ich würde sagen, mit dem Andy Goldberger bin ich mittlerweile sehr, sehr gut befreundet. Also wenn man mich fragt, ich sehe ihn zwar im Sommer nicht oft, im Winter öfter, aber der Andy ist sicher einer meiner besten Freunde, die ich habe, wenn man jetzt mal nicht näher darauf eingeht, was einen guten Freund ausmacht, aber das, was es für mich ausmacht, da hat der Andi eigentlich so ziemlich alle Dinge, die man dafür braucht. Also wir sind wirklich aus einer beruflichen Beziehung zu guten Freunden geworden. Was die Kommunikation über Dinge betrifft, die man als Athlet sagt oder Athletin, es war ja auch die Dani Iraschko-Stolz 2 Jahre lang in unserem Team. Natürlich verändert sich das, weil die Athleten selbst ja die Seite wechseln. Es ist ja ganz klar, dass die als Athlet nicht über alles sprechen können. Da gibt es ja gerade im Skispringen viele Geheimnisse, was das Material betrifft, persönliche Geheimnisse. Und ich rede da jetzt gar nicht von Schummeln. Also ich rede da jetzt nicht von Skandalen oder von richtigen Übertretungen der Vorschriften, von Schummeln eben, sondern ich rede von Geheimnissen, die einfach Dinge sind, die man selber macht, die man selber weiß, die legal sind und die einem vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber anderen bringen. Ist ja verständlich, dass man da nicht drüber spricht, weil sonst würden es die anderen ja nachmachen. Wenn diese ehemaligen Athleten dann aber nicht mehr Athleten sind und auch nicht mehr im Skiverband sind und so weiter, sondern eben die Seite gewechselt haben und jetzt zu Expertinnen und zu Experten im Fernsehen geworden sind, haben sie ja ganz eine andere Aufgabe und ganz eine andere Stellung. Natürlich ist das viel Unterhaltung und viel Entertainment, aber es ist auch Teil des Journalismus, den wir betreiben. Und natürlich reden wir dann miteinander ganz anders über diese Dinge, als wir von Journalist zu Athlet miteinander gesprochen haben. Das ist klar.
Ja. Und euer Neuzugang, Michi Heiberg, hast du gerade schon gesagt, der stößt jetzt in den Hinzenbach mit dazu. Wie verläuft dann so eine Einarbeitung, wenn man das so nennen kann?
Also tatsächlich ist es so, dass jeder, der neu in dieses Team als Experte oder Expertin dazukommt, mal so ein Einführungsseminar oder einen Workshop macht. Idealerweise mit der Kommentatorin oder dem Kommentator, mit dem man dann auch am meisten zusammenarbeitet. Da gibt es bei uns im ORF eine eigene Abteilung, die dafür zuständig ist, Schulungen zu machen. Da gibt es ganz wunderbare Coaches. Und mit einem dieser Coaches machen wir dann nochmal gemeinsam einen Tag, wo wir über Theorie sprechen, wo wir auch über Verhalten vor der Kamera sprechen, wie wir über Kommentar sprechen, wie das dann tatsächlich so in der Theorie und dann eben auch in der Praxis ausschaut und üben das dann auch. In der Praxis gibt es dann nur den Sprung ins kalte Wasser. Also entweder bist du dann auf Sendung oder nicht.
Ja.
Und das funktioniert, denke ich, schon auch mit sehr viel Bauchgefühl, mit viel nonverbaler Kommunikation untereinander, aber auch mit dem Besprechen von dem, was man gerade gemacht hat nach der Übertragung.
Der Pluspunkt von Seiten der dann Expertinnen, Experten ist ja, die haben ja schon reichlich Erfahrung vor der Kamera gesammelt durch ihre Interviews, die sie im Vorhinein hatten. Das heißt, so groß stelle ich mir die Umstellung für die dann gar nicht vor, weil sie ja letzten Endes nicht viel anderes machen als vorher.
Naja, da muss ich jetzt mal widersprechen.
Bitte gerne.
Wenn du vor der Kamera stehst, glaube ich, ist es eine gute Idee, so natürlich und authentisch wie möglich zu sein. Und du musst dir keine Gedanken darüber machen, wie ich jetzt professionell aus der Sicht einer Moderatorin oder eines Moderators auftrete, sondern da bin ich der Skispringer, da geht es darum, meine Persönlichkeit zu transportieren, dabei gut zu wirken und ja, natürlich auch kompetent über meine eigene Leistung sprechen zu können. Die Aufgabe jetzt von Moderatorinnen, von Moderatoren und in weiterer Folge natürlich auch von Experten, gerade unter dem Gesichtspunkt auch des Infotainments, das wir ja betreiben, hat da schon eine andere, auch eine sehr professionelle Annäherung an die Präsentation. Das heißt, da geht es darum, wie begleite ich jetzt auch zu zweit und in welcher Rolle das Bild und den Ton, den die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause präsentiert bekommen. Und da bedarf es schon auch einiges theoretischen Hintergrundwissens, um da jetzt kein Störfaktor zu sein, sondern ein angenehmer Begleiter. Und das ist ja schließlich unser Ziel.
Einer, der das in, ich würde mal sagen, Perfektion beherrscht, den Namen hast du gerade schon erwähnt, ist Andi Goldberger, mit dem du zusammen vor 2 Jahren, 2023, mit der Romy ausgezeichnet worden bist. Soweit ich das weiß, der mit wichtigste Film- und Fernsehpreis in Österreich. Korrigiere mich auch da gerne, wenn das falsch ist.
Nein, das stimmt.
Was bedeutet dir oder vielleicht auch ihm so eine Auszeichnung, so eine Würdigung für die eigene Arbeit? Ist das was, was man sich dann in die Vitrine stellt? Oder was macht das mit einem?
Bedeutet mir sehr viel. Bedeutet mir deswegen sehr viel, weil die Romy nicht nur, wie du richtig sagst, der wichtigste Film- und Fernsehpreis in Österreich ist, sondern weil es ein Publikumspreis ist. Das heißt, man wird hier nicht von einer Jury gewählt, man wird tatsächlich vom Publikum gewählt. Und da gibt es mehrere Kategorien: den beliebtesten Schauspieler, Serienschauspieler, Filmschauspieler, die beste Informationsjournalistin und so weiter und so fort. Also gibt es einige Kategorien, unter anderem die Kategorie Sport. Ja. Und es gibt nicht viele von den aktuellen Sportreporterinnen und Sportreportern, die diesen Preis schon bekommen haben. Deswegen ist es natürlich eine besondere Auszeichnung, wenn man ihn kriegt, weil man vom Publikum gewählt wird. Also da haben alle Österreicherinnen und Österreicher und wahrscheinlich auch alle Deutschen und Schweizerinnen, die Internetzugang zu dieser Wahlplattform haben. Das wird ja von einer großen österreichischen Zeitung durchgeführt, die Kurier-Romi, wie sie eigentlich heißt. Aber alle, die da Zugang haben, können wählen. Und damit ergibt sich tatsächlich das Spiegelbild der Menschen, die das auch anschauen und die uns auch anschauen und die uns konsumieren. Und die sagen, wir sind in dem Fall und in diesem Jahr die beliebtesten Sportreporter, der Andi und ich als Paar. Das zeigt mir erstens einmal super, das funktioniert, was wir machen. Es bestätigt mich in meiner Philosophie, meine Arbeit für das Publikum zu machen und nicht für meine Chefs und nicht für die Bilanz des ORF, sondern für das Publikum, denn das Publikum ist ja schlussendlich die Basis für alles andere,
Ja.
nämlich auch für die wirtschaftliche Existenz des ORF. Also es zeigt mir, ich mache Arbeit, die dem Publikum gefällt. Ich mache Arbeit, die meiner eigenen Philosophie entspricht. Und ich werde dafür von denen, für die ich es mache, auch noch honoriert. Also das ist dreifache Ehre und daher dreifache Freude. Und ja, die Romy steht nicht in einer Vitrine, aber auf einem Regal, gleich links neben meinem Fernseher.
Du hast ja während deiner Laufbahn nicht nur Fernsehen und auch Radio gemacht, wie wir schon diskutiert haben, sondern du hast auch zwei Bücher geschrieben, die zufälligerweise, würde ich jetzt mal ganz dreist behaupten, auch noch mit Skispringen zu tun gehabt haben. 2010, Die Superadler, Schliri, Morgi und Co. Ich glaube, der Titel ist relativ selbsterklärend. Für alle, die es trotzdem nicht mitbekommen oder gelesen haben, einerseits, wie kam es dazu und was kannst du uns heute noch über dieses Werk erzählen?
Also, das ist natürlich wirklich in der Hochblüte dieser Ära Alex Pointner entstanden, dieses Buch. Alex Pointner, damals der Erfolgstrainer, der 10 Jahre lang diese Ära als Trainer begleitet hat, in der Österreich so ziemlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Und das in einer unglaublichen Serie. Und die Protagonisten damals eben die Superadler, die hauptsächlich den Stamm der Nationalmannschaft eben gebildet haben. Und das war irgendwie ja auch so die erste Hälfte oder nicht ganz die erste Hälfte meiner journalistischen Arbeit, in der ich da mit ihnen mitgelebt habe irgendwo. War dann natürlich im Fernsehen auch immer die Stimme bei diesen großen Siegen, bei den Olympiasiegen, bei diesen Vierschanzentournee-Siegen in Serie und so weiter. Und da hat mich dann eines Tages ein Verleger aus Wien angerufen und hat gesagt, er möchte gerne einen Bildband über das Skispringen machen. Und hat mich eingeladen, da als Co-Verleger, als Mitherausgeber tätig zu sein. Also mit ihm gemeinsam dieses Buch herauszugeben, hat mir seine Idee präsentiert, eben sehr viele Bilder da drinnen zu zeigen, ein bisschen was Historisches zu zeigen, also die Entwicklung dorthin zu dieser Zeit der Superadler, war also so ein bisschen so ein allumfassendes, bisschen historisch, bisschen gegenwärtiges Werk über Skispringen, das sehr anschaulich sein sollte und sehr nahe an der Realität sein sollte. Deswegen eben auch mit mir, weil ich halt viel vom täglichen Leben aus diesem Skisprungsport erzählen konnte. Ich musste dafür gar nicht so viel machen, um jetzt ehrlich zu sein, sondern einfach ein paar Beiträge in diesem Buch schreiben. Was ich dann auch gerne gemacht habe, war dafür eben dann der Mitherausgeber dieses Buches und habe meine bis zu diesem Zeitpunkt erlebten Erfahrungen eben in Form von Artikeln in diesem Buch wiedergegeben. Es war leider so, dass die Bewerbung seitens des Verlages jetzt nicht ideal gelaufen ist. Das heißt, das Buch war kein Renner, wie man in Österreich jetzt sagen würde. Aber es war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Und ich glaube, es ist für Skisprungfreunde etwas, wo man immer wieder auch gerne hineinschauen kann.
Das würde ich doch mal so unterstreichen. Ja, 5 Jahre später kam ja dann dein zweites Werk raus, Über meinen Schatten, eine Reise zu mir selbst mit und über Thomas Morgenstern. Und das habe ich mir sagen lassen von einer sehr gut informierten Quelle, dass das doch um einiges erfolgreicher gelaufen ist. Steht bei mir auch im Regal, habe ich nicht nur einmal verschlungen. Wie war dieses Projekt für dich?
Ja, das war großartig. Also als Buchprojekt war es großartig. Die Zeit für mich war nicht ganz so großartig, weil ich habe es eigentlich im Krankenstand nach einer Hüftoperation
Oh
geschrieben.
je.
Das heißt, den Krankenstand aktiv genützt. Also das war dann die Schreibearbeit. Nein, von der Erfahrung her war das wirklich ganz, ganz toll. Der Thomas Morgenstern ist ja ein Athlet oder der Athlet, der erfolgreichste Athlet wahrscheinlich, der mich und den ich von Beginn seiner Karriere bis zum Ende seiner Karriere erlebt habe. Ich war damals noch Interviewer, also nicht Kommentator, sondern Interviewer bei der Vierschanzentournee, wie er das erste Mal im Weltcup aufgetreten ist, als ganz junger, als 16-Jähriger. Und ich habe das allererste Fernsehinterview mit ihm gemacht und durfte dann, als er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, auch seine Abschiedspressekonferenz moderieren, weil er sich das gewünscht hat. Ich habe seine großen Erfolge alle kommentiert. Ich war immer dabei. Also wir waren sozusagen seine Ära, die Ära Morgenstern war in Österreich stimmlich immer irgendwo mit mir verbunden. Das mag der eine schön gefunden haben. Es hat sicher Thema polarisierende Sportreporter und so weiter, der andere vielleicht nicht ganz so schön empfunden, aber es war eben so. Ja, und dieser Thomas Morgenstern ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, er würde wahnsinnig gerne für den Red Bull Verlag damals ein Buch schreiben, aber keine herkömmliche Autobiografie. Sollte schon etwas Besonderes sein irgendwo. Ob ich eine Idee habe. Ich habe gesagt, Thomas, ich denke drüber nach. Hab drüber nachgedacht, habe mich dann wieder bei ihm gemeldet. Und in meinem Kopf ist zu diesem Zeitpunkt schon länger der Gedanke herumgespukt. Eigentlich würde ich gerne mal so ein erzählendes Buch schreiben, einen, weiß ich nicht, einen Roman oder irgend sowas. Hatte aber nie die richtige Idee dafür, über was ich da schreiben könnte. Und habe dann zu Thomas gesagt, Thomas, was hältst du davon? Ich versuche mich in dich hineinzuversetzen, indem du mir ganz einfach wahnsinnig viel aus deiner ganz persönlichen Erinnerung und Sichtweise erzählst und ich schreibe das dann nieder. Nehmen wir her den Zeitpunkt von deinem bösen Sturz am Kulm bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du dich entschlossen hast, deine Karriere zu beenden. Und diese Entwicklung in dir, in deinem Körper, in deiner Psyche, in dem, was du denkst, in dem, was du tust, ja, das erzählen wir wie einen Roman, als authentische Erzählung. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt in der Literatur oder nicht. Das habe ich nie studiert, Literaturwissenschaft. Aber ich finde das eine total spannende Art und Weise, etwas Wahres, authentisch, aber spannend zu erzählen. Und die Idee hat dann den Thomas gefallen, die hat auch dem Verlag gefallen und das haben wir dann tatsächlich umgesetzt. Also ich habe mich einige Male mit ihm getroffen in seinem Haus in Kärnten, da sind wir stundenlang zusammengesessen. Ich habe ihm immer nur kleine Hölzchen hinwerfen müssen und er hat erzählt und erzählt und erzählt und ich habe geschrieben und geschrieben, bis der Bleistift geglüht hat. Das Ganze hatte ich dann in einem, weiß ich noch genau, in einem schwarzen Notizbuch. Das war komplett vollgeschrieben und mit diesem Notizbuch bin ich dann nach Hause gefahren und habe dann eben in meinem Krankenstand nach dieser Hüftoperation am Laptop daraus diese erzählende, wahre Geschichte von Thomas Morgenstern und vor allem seiner gedanklichen Entwicklung zwischen Sturz und Rücktritt erzählt. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war wirklich, wirklich interessant. Und ich hoffe, und wenn es dir gefallen hat, freut es mich, dass was Gescheites dabei rausgekommen ist.
Ja, und ich bin ja beileibe nicht der Einzige, dem es gefallen hat, denn du hast mir verraten, dass das Buch vom Publikum, das sind wir wieder beim Publikum, bei den Leserinnen und Lesern, sehr gut angenommen wurde und das sogar auch außerhalb von Österreich.
Ja, das stimmt. Soll ich
Möchtest du
jetzt sagen,
verrate
wie gut,
gerne.
in aller Bescheidenheit,
Ja, bitte, komm.
oder? Nein, also das ist wirklich gut an. Aber da muss man dazu sagen, das war auch wirklich gute Öffentlichkeitsarbeit dann vom Verlag. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also da haben wir Lesungen gehabt bei Thalia. Also da hat es, glaube ich, gibt es immer noch als Hörbuch zu kaufen bei Thalia.at. Das gibt es übers Internet auf jeden Fall noch irgendwie zu kriegen. Also die haben schon ordentlich die Werbetrommel gerührt. Da waren wir mal 2 Wochen in der Bestsellerliste in Österreich Top 10. Das ist für ein neu erschienenes Buch immer eine absolute Topleistung, das muss man sagen. Aber es hat dann eben auch in weiterer Folge eine Übersetzung des Buches gegeben ins Polnische. Die hat dann eine polnische Journalistin gemacht und übersetzt. Und dort ist dieses Buch dann sogar mit dem Sachbuch Preis des Jahres in Polen ausgezeichnet worden. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die ich darauf zurückführe, dass es auch eine ganz tolle Geschichte ist, die wir da gemeinsam erzählen durften, der Thomas und ich.
Absolut. Jetzt haben wir schon über viele große Namen gesprochen, die im österreichischen Skispringen aktiv gewesen sind. So eine richtige Krise, wie wir sie in Deutschland nach den Hochzeiten von Hannawald und Schmidt gehabt haben, hattet ihr ja nicht und ist das mit Sicherheit auch ein Garant dafür, dass dein Job dir so viel Spaß macht, wie er dir Spaß macht. Ist das vielleicht sogar was, an das man sich gewöhnt? Frage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Oder wie nimmst du das wahr, dass die Österreicher einfach komischerweise, seitdem du Skispringen kommentierst, immer Weltspitze gewesen sind.
Naja, du lieferst gerade die Antwort auf das
Das
Warum.
große Geheimnis entschlüsselt,
Das
ja.
Geheimnis ist, Kommentator Michi Roscher ist schuld am Erfolg der österreichischen Schiedsrichter. Nein, so ist es leider, leider nicht. Oder Gott sei Dank nicht. Natürlich gewöhnt man sich an Erfolg, aber es ist schön, über so lange Zeit so eine erfolgreiche Sportart zu kommentieren. Wenn man ganz ehrlich ist, gibt es aber auch nicht viele Nationen, die sagen können, dass sie über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder erfolgreich sind im Skispringen. Also
Das
da haben
stimmt.
wir Österreich natürlich, da haben wir Deutschland, da haben wir Polen, da haben wir Slowenien, Norwegen. Und dann ist die Tür auch schon relativ zu. Ja? Denn selbst große Nationen von früher wie Finnland, die Finnen sind lange jetzt schon weg von der absoluten Spitze. Große Nationen tatsächlich jetzt der Fläche der Nationen her oder von den Einwohnerzahlen her, wie die USA, wie Kanada, wie China, sind sportlich nicht wirklich an der Spitze mit dabei. Das heißt, wir haben hier eine Sportart, bei der die Breite an der Spitze zwar breiter wird im Moment, weil es wichtig ist für den Sport, eine breitere Spitze zu haben. Und die FIS und so weiter weiß das natürlich und unternimmt auch vieles in diese Richtung. Trotzdem sprechen wir hier von einem Sport, der jetzt keine Weltsportart ist. Also das ist kein Radrennen, das ist nicht Fußball, so ehrlich muss man sein. In Österreich gibt es halt ein paar Schanzen. Österreich ist nicht so groß. Schanzen faszinieren vor allem Kinder. Und wenn jetzt in einem Land, das nicht groß ist und wo ein paar Schanzen stehen, Kinder, die sich dafür interessieren und die fasziniert sind von diesem Sport, zusammenrotten und dort professionell betreut werden, bringt man natürlich leichter an die Spitze als Kinder in einem Land, wo die nächste Schanze 700, 800 Kilometer entfernt ist. Das ist keine Frage. Und Gott sei Dank gibt es in Österreich auch immer wieder Menschen wie den Andi Goldberger, der mit seinem Goldie Cup zum Beispiel versucht, mit großer Leidenschaft und großem Engagement Kinder zu diesem Sport zu bringen. Und es ist schön und es ist fantastisch zu sehen, wie viele Mädchen und Buben zu diesen Veranstaltungen kommen. Einfach einmal, um auszuprobieren, macht ihnen das Spaß, sind sie vielleicht talentiert und viele von ihnen landen dann eben auch bei den Vereinen. Und dort haben wir gute Trainer, dort haben wir gute Trainerinnen, dort wird hervorragend gearbeitet. Das hat ja einen Grund, warum so viele österreichische Trainer dann auch bei den anderen Nationen landen, weil hier ganz einfach viel Know-how vorhanden ist. viel Wissen vorhanden ist, aber auch eine gute Infrastruktur vorhanden ist. Und das macht sich natürlich bezahlt.
Und einer, der davon in enormem Maß auch profitiert hat, ist jetzt gerade frisch zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt worden, Daniel Schofenig. Natürlich einer der Köpfe, der die ÖSV-Adler jetzt in den Olympiawinter anführt. Ich kann mir die Antwort auf die Frage zwar schon denken, aber ich stelle sie trotzdem. Wie siehst du das Team jetzt für diesen Olympiawinter aufgestellt? Gibt es irgendeinen Weg an Österreich vorbei in dem Nationencup oder willst du diese Illusion dem Rest der Skisprungwelt schon rauben?
Nein, da hast du schon recht. Also ich glaube, es ist einfach die Situation im Moment so, dass der Weg zum Erfolg über Österreich führt. Man wird die Österreicher schlagen müssen und jetzt wirklich die Österreicher schlagen müssen. Bei den Damen hat sich ja leider das Team jetzt zu Saisonbeginn etwas dezimiert durch die Verletzung von der Eva, die ausgefallen ist. Das tut absolut weh. Dann ist Jacqueline Seifritzberger jetzt zurückgetreten. Es ist Marita Kramer zurückgetreten. Also das Damenteam ist sehr geschrumpft. Und ich sage jetzt einmal, da werden sich die Österreicherinnen sehr anstrengen müssen, um Top-3-Plätze mitreden zu können. Die Voraussetzungen sind da, aber es wird nicht so einfach. Bei den Herren ist es ein bisschen umgekehrt. Da sind die Österreicher sicher in der Situation, dass man sie schlagen muss, weil Andi Witthölzler, Cheftrainer, es geschafft hat, in den letzten Jahren ein Team zu formen, das nicht nur Einzelspringer hat, die jedes Springen gewinnen können, sondern eine ganze Mannschaft hat, aus der jeder jedes Springen gewinnen kann. Und das ist die beste Voraussetzung, die es gibt. Aber die anderen Nationen schlafen nicht. Ja. Das sind sehr, sehr gute Leute in Slowenien zum Beispiel, die also wirklich akribisch und wirklich mit Nachdruck sehr erfolgreich daran arbeiten, da den Anschluss zu halten. Und die können sehr, sehr wohl die Stirn bieten. Es ist Deutschland nicht zu vergessen. Ja. Es wird Zeit wieder einmal für Deutschland bei der Vierschanzentournee
Oh nee,
zuzuschlagen.
nicht das Fass, Michi, nicht das Fass. Oh je.
Natürlich, nein, Deutschland braucht das und Deutschland hat die Leute, das auch zu schaffen. Ja, ich glaube ja mittlerweile daran, dass das mehr im Kopf sitzt als in den Oberschenkeln.
Garantiert.
Aber das sind Teams, die können auch, die haben Athleten, die jedes Springen gewinnen können. Die Norweger, es sind die Polen wieder zurück auf dem Weg zum Erfolg. Da war jetzt auch im Sommer schon wieder der eine oder der andere Lichtblick absolut zu sehen. Es sind die Norweger dabei. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass auch aus Nordamerika da bald wieder was kommt. Also da sind Talente dabei, die aufblitzen haben lassen in den letzten 2 Jahren. Wir sind am Weg nach oben. Gerade die Zusammenarbeit auch mit Norwegen, das funktioniert. Also was ich vorher gesagt habe, es wird breiter an der Spitze. Ja, aber ja, ich glaube schon, dass die Siege über Österreich führen.
Da sind wir uns hundertprozentig einig. Letzte Frage im regulären Teil noch. Steht ja das große Highlight Olympia an. Zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder in Europa. Du warst schon bei einigen Olympischen Spielen vor Ort, eben auch bei den letzten Spielen in Europa. Ist das dann was, auf das du dich nochmal besonders freust, weil auch die Wege dann nicht so weit sind?
Was Olympia betrifft, bin ich ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich freue mich wahnsinnig auf den großen Sport bei Olympischen Spielen. Das ist jedes Mal ganz toll. Ich freue mich auf die großen Emotionen bei Olympischen Spielen. Das ist einzigartig. Ich freue mich auf Val di Fiemme, dort, wo die Skisprungbewerbe stattfinden werden bei den Olympischen Spielen. War auch schon dort, habe sogar schon das Hotel gesehen, in dem ich wohnen werde. Also ich freue mich wirklich drauf. Freue mich auch darüber, dass es in Europa stattfindet und vor allem an Orten stattfindet, die eine gewisse Infrastruktur haben, um Olympische Spiele machen zu können. Und dann kommen wir aber auch schon zum springenden Punkt. Ich stehe ganz offen und ehrlich gesagt den Olympischen Spielen im Wandel der Zeit und wie ich sie auch erlebe und erlebt habe, schon auch bis zu einem gewissen Maß kritisch gegenüber. Also die Verkommerzialisierung der Olympischen Spiele, die ist schon sehr, sehr stark spürbar. Das tut mir in meiner sportphilosophischen Seele schon ein bisschen weh, dass man oft das Gefühl bekommt, der Sport ist eigentlich gar nicht mehr das Wichtigste bei Olympischen Spielen. Das ist etwas, das es zu überdenken gilt. Es ist die Infrastruktur, die geschaffen wird, um teilweise Milliarden von Euro, nur damit man an Orte oder an Stellen kommt, an denen Olympische Spiele ausgetragen werden sollen, ja, meiner Meinung nach zu hinterfragen. Ja. Es sind die Arbeitsbedingungen bei Olympischen Spielen mit Abstand die schwierigsten, die man als Sportjournalist bei Veranstaltungen tatsächlich haben kann, weil natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen und so weiter am strengsten sind. Aber ja, du hast recht, also auf den großen Sport, auf die großen Emotionen, die es sonst nirgendwo in annähernder Gleichheit gibt wie bei Olympischen Spielen, auf die freue ich mich, ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort zum regulären Teil, und damit kommen wir zum Abschluss noch zu unserer Kategorie, dem Skispringen, einmal eins, und
Oje, oje.
zum Abschluss noch diese fünf knackigen Fragen. Du darfst natürlich trotzdem so ausschweifend antworten, wie du möchtest. Na, dann start mal rein. Gibt es für dich einen Ort oder eine Schanze, wo du sagst, da arbeite ich am allerliebsten als Kommentator?
Lillehammer.
Das darfst du gerne begründen. Hatten wir noch nicht
Du
in der
bist
Rubrik.
gemein. Nein, da geht es jetzt nicht um die Zuschauermassen, die hinkommen könnten, wenn sie es täten. Da geht es um vieles. Das ist eine Bauchsache. Ich mag die Gegend, ich mag Norwegen, ich mag die Landschaft, ich mag die Atmosphäre, das Flair, das Lillehammer hat. Ich mag dort die Schanze. Ich finde die Schanzenanlage dort sehr attraktiv. Mit einer guten Infrastruktur. Es ist dort sehr, sehr schön zu arbeiten. Ich bin auf fast allen Schanzen wirklich gern. Ich bin gern auf den österreichischen Schanzen. Ich bin gern in Klingenthal, in Villingen. Ich bin gern in Zakopane aus unterschiedlichsten Gründen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aber wenn du mich nach einem Lieblingsort, das ist ja nicht die dezidierte Frage nach dem Lieblingsort oder nach der Lieblingsschanze, sondern Lieblingsort, Schrägstrich, Bindestrich, Schanze.
So ist es.
Dann sage ich aus dem Bauch heraus, Lillehammer.
Gibt es dann auch auf der anderen Seite was, wo du sagst, ah, da fahre ich jetzt nicht so gerne hin?
Ja, gibt's.
Erhelle uns.
Nein, also ich bin nicht gerne, ich bin nicht gerne nach Nischnitter Kil gefahren und geflogen. Das war eine sehr beschwerliche und unkomfortable Anreise. Da waren in der Anfangszeit war die Infrastruktur auch, um die Zeit dort zu verbringen, sprich die Hotels, also es waren eigentlich keine Hotels, extremst, mir fällt kein passendes Wort dafür ein. Also das war einfach nicht adäquat. Das war nicht skisprungadäquat, das war nicht gästeadäquat, das war schwierig, ja. Und das war jetzt für mich persönlich schon so schwierig, dass ich sage, steht eigentlich nicht dafür. Also ja, hab ich nicht angenehm erlebt, dort zu sein. Also das war natürlich am Anfang diese Erfahrung, dieses Abenteuer, ja, wir fahren jetzt ins Uralgebirge, und das klingt extremst spannend, war auch extrem spannend, aber auch nicht im Nachhinein, nicht angenehm, extrem spannend. War jetzt kein Highlight.
Okay, lassen wir so stehen und kommen zu was Schönerem. Gibt es jemanden, dem du bei aller journalistischer Neutralität besonders gerne zugeschaut hast oder zuschaust?
Ja.
Erzähl.
Also ich habe wahnsinnig gern Thomas Morgenstern tatsächlich zugeschaut. Nicht, weil ich mit ihm auch eine besondere Beziehung habe, persönlich, sondern weil ich finde, dass er sehr eindrucksvoll Dynamik, auch Athletik und Fluggefühl vereint hat in seiner Art und Weise zu springen. Und das ist für mich der Flugstil, von dem ich glaube, dass er der vollkommenste ist irgendwie im Skispringen. Wir haben ja die Flieger, die reinen Flieger, die sich nur vorne rausstürzen, ohne viel abzuspringen. Dann haben wir die Abspringer, die dann einmal kurz aufrecht gegen den Wind stehen oder wie auch immer. Es gibt natürlich gute Symbiosen, viele gute Symbiosen, aber wenn wir vom Athlet, vom Springer ausgehen, finde ich, hat Thomas Morgenstern in seiner Art und Weise zu springen sehr, sehr viel in sich vereint, was die Ästhetik dieses Sports ausmacht.
Gute Antwort, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Was war denn in deiner Laufbahn der schönste Moment, den du erleben durftest, wenn du einen rauspicken kannst?
Der schönste Moment. Da muss ich jetzt noch kurz nachdenken.
Vielleicht sind es auch zwei oder drei, wenn du dich nicht auf einen festlegen möchtest.
Was war der schönste Moment? Ja, alle Siege, alle großen Siege, bei denen am Ende wirklich die Emotionen frei werden, ja, sind schöne Momente. Und ich kann mich erinnern, dass ich eben damals bei den Olympischen Spielen in Turin, das waren eigentlich die Spiele, bei denen viele Österreicher zunächst sehr, sehr viel und schöne Siege gefeiert haben, viel gewonnen haben, die nordischen Kombinierer, da war Felix Gottwald, da war eben auch Thomas Morgenstern, da waren die Teams, bevor diese unsägliche Geschichte mit diesem Dopingskandal passiert ist. Es reden ja alle, wenn man von Turin redet, redet man von diesem Dopingskandal, aber da waren wunderschöne Siege da. Und ich kann mich erinnern, dass ich bei jedem einzelnen dieser Siege, die ich kommentiert habe, mit diesen großen Emotionen auch wirklich mitgelebt habe. Und diese Momente, die hat man nicht oft als Kommentator. Die habe ich gehabt beim Weltmeistertitel von Werner Schlager im Tischtennis, interessanterweise. Die habe ich gehabt bei Felix Gottwald, die habe ich gehabt bei Thomas Morgenstern. Was ist Einzel-Olympiasiege betrifft, die habe ich gehabt bei Gregor Schlierenzauer natürlich, Vier-Schanzentournee oder bei seinem Rekordsieg. Wenn beim Athleten die Emotionen frei werden und wenn man da auch als Kommentator einfach einmal am besten nichts sagt, damit diese Emotionen leben können, dann sind eigentlich diese Momente die schönsten. Also ich fasse das jetzt mal zusammen und sage, mein schönster Moment in meiner Laufbahn ist der, wo ich nichts sagen muss und trotzdem die Leute extrem emotionalisiert sind.
Das ist eine sehr charmante Antwort. Lassen wir genauso stehen. Wunderbar. Und zum Abschluss gibt es vielleicht noch eine lustige, kuriose Anekdote, die du uns erzählen kannst aus deiner Berufslaufbahn.
Ja, also lustige Anekdoten gibt es mehrere. Eine war zum Beispiel in Bischofshofen am Ende oder beim Finale der Vier-Schanzentournee. Da ist es so, dass die Kommentatorpositionen auf so einem Metallgerüst aufgebaut sind, rund um den Auslauf herum. Und ich komme dann halt meistens so eine Stunde vor Beginn der Übertragung zu meiner Position. Und das war vor einigen Jahren, mache ich mich wieder auf den Weg von unserem Bürocontainer zu dieser Kommentatorposition. Dort ist halt dann immer alles hergerichtet. Da steht der Monitor, da steht dieses Kommunikationsgerät, mit dem man mit dem Regiewagen, mit dem Regisseur, mit seinem Redakteur und so weiter reden kann. Da baue ich dann meinen Laptop noch dazu auf und dann sollte eigentlich alles normalerweise funktionieren. Und so mache ich es auch damals, gehe hinein in die Kabine und mir ist nichts aufgefallen. Ich baue meinen Laptop da drinnen auf, setze die Kopfhörer auf, drücke auf den Knopf, red, wie ich es gewohnt bin, mit dem Ü-Wagen, sage, Ü-Wagen, hier Kommentator, wollte mich nochmal melden, bin da. Der Bildmeister, der auf der anderen Seite dieser Leitung dann gesessen ist, spricht zurück, sagt, ja, ich höre dich, siehst du schon ein Bild? Ich schaue auf den Monitor, kein Monitor da. Es ist mir nicht aufgefallen. Es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass da kein Monitor steht. Und dann sage ich zu ihm, nein, Sagt er, wieso, was siehst du? Ein Schwarz-Testbild oder was siehst du? Sage ich, ich sehe keinen Monitor. So, und dann ist die Hektik ausgebrochen. Also das war sicher das Kurioseste. Aber ich hatte auch eine lustige Anekdote mit Sven Hannawald. Das war in Klingenthal interessanterweise. Das war der erste Auftritt von Sven Hannawald als Experte bei damals Eurosport. Ist er ebenfalls mit einem neuen Kommentator von Eurosport, das erste Mal offensichtlich beim Skispringen im Weltcup gewesen. Und die beiden sind völlig fassungslos vor ihrer Kommentatorkabine gestanden. Ich bin in meine gerade hineingegangen, habe sie begrüßt. Sven habe ich ja schon als Springer auch gekannt und frage sie, warum sie gar so ratlos reinschauen. Und sie haben gemeint, naja, wir haben kein Internet. Sage ich, wieso habt ihr kein Internet? Sagen sie, naja, wäre das nicht normal, dass wir Internet haben? Sage ich, nein, das muss man bestellen. Da muss man in den Anforderungen für die Kommentatorkabine, muss man bestellen, dass man gerne Internet hätte, so wie man auch eben weiß nicht, den Strom und alles Mögliche halt oder die Position selbst bestellen muss, muss man auch das Internet bestellen. Und Klingenthal ist halt eins von den Pflastern, wo es damals oder zu diesem Zeitpunkt damals kein allgemeines WLAN gegeben hat. Naja, habe ich Ihnen das Passwort von unserem WLAN gegeben und Sie haben bei uns mitgenascht dann im Endeffekt. Also so konnte ich sogar Sven Hannawald einmal was beibringen in seiner neuen Berufung.
Da hast du der deutsch-österreichischen Freundschaft ganz viele Dienste erwiesen mit dieser Geste.
Die übrigens wirklich super funktioniert. Also wenn ich das noch sagen darf, ja, sowohl mit den Öffentlich-Rechtlichen, mit ARD, mit ZDF, also mit Tom Bartels oder mit Stefan Bier und auch mit Eurosport, ja, also gerade jetzt auch mit dem Sven ist es mittlerweile bei ZDF, aber auch den aktuellen Teams, also sogar der David Goldström, der englische Eurosport-Kommentator, ruft mich immer wieder an und wir tauschen uns aus. Gibt es eine ganz, ganz tolle internationale Zusammenarbeit, auch mit den Norwegern, auch mit den Slowenen. Also das ist das Journalistenteam im Skispringen ist eine genauso eingeschweißte nordische Familie wie die der Athleten. Und das ist das Schöne am nordischen Sport, nicht nur am Skispringen, dass dieser familiäre Aspekt, wie ich ihn empfinde, jetzt auch schon seit 23 Jahren, wirklich gut funktioniert. Und das ist eine tolle Sache an diesem Sport.
So ist es. Und das ist ja auch der Mitgrund dafür, dass wir uns über den Weg gelaufen sind und uns jetzt zu diesem Gespräch verabredet haben, lieber Michi, für das ich dir ganz herzlich danke. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und das als Nicht-Podcast-Konsument. Wirklich eine große Freude.
Ich danke dir, es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.